Rainer Rutenbeck 2010 im Gespräch mit Magdalena Holzei. Gesprochen von Kerstin Fischer und Wolf Aniol.
Herr Rutenbeck, in vielen Ihrer Werke spielen Tücher eine Rolle. Daher würde ich gern zuerst über eine Arbeit sprechen, die für mich sehr wichtig war. Das schwarze, nasse Tuch von 1988, das Sie 2008 in der großen Version noch einmal in der Düsseldorfer Kunsthalle realisiert haben. Der Eingangsbereich war halb versperrt von dem riesigen schwarzen Tuch, das durch gleichmäßig herablaufendes Wasser dunkel glänzend gefärbt war. Können Sie erzählen, wie diese Arbeit entstanden ist?
Das habe ich zum ersten Mal in Köln bei Tanja Grunert ausgestellt, die als Galerie eine ehemalige Kfz-Werkstatt mit einem Abfluss in der Mitte hatte. Bei Konrad Fischer habe ich eine kleine Version gezeigt. Da lief das Wasser auch durch, aber in den Keller eines Mietshauses. Das war nicht so gut. Es gab immer ein Problem mit den Wasserleitungen. Oder aber das Tuch wurde nicht vollständig durchnässt. Dann haben wir Pril ins Wasser gegeben. Oft begann das Ding zu stinken. In jedem Fall musste man es nachher wegwerfen. Ich hatte schon länger mit Tüchern gearbeitet, auch mit fahnenartigen Tüchern. Und irgendwann kommt man darauf, vielleicht angeregt von nasser Wäsche an der Leine, es anzufeuchten und aufzuhängen. Alles Weitere waren technische Überlegungen. Ich habe zuerst ein rotes Tuch benutzt. Das funktionierte nicht, es sah ganz blutig aus. Dann habe ich ein schwarzes Tuch genommen, was mir vorher zu finster schien, aber in dem Falle kam der Glanz dazu. Das hatte so etwas Metallisches und sah am Ende genau so aus, wie ich es mir vorgestellt hatte.
Ist das auch eine Form der Reflexion von Malerei? Das stetig herablaufende Wasser wirkt wie Farbschlieren.
Das kam eher zufällig. Anders als viele Betrachter interessieren mich optische Erscheinungen nicht so sehr.
Oft wecken Ihre Arbeiten eine ganz profane Assoziation, wie hier die von nasser Wäsche auf der Leine, welche die skulpturale Qualität des Materials überlagert. Eine vielleicht vergleichbare Arbeit, in ihrer lapidaren Formensprache so prägnant wie verblüffend, ist Tisch mit Tuch von 1969.
Ja, das ist für mich in der Tat eine der wichtigsten Stoffarbeiten. Sie fasst alles auf eine ganz einfache Art zusammen. Das Harte des Tisches und das Weiche des Tuches, das gleichzeitig eine präzise Form annimmt. Und dann die Einfachheit des Objekts. Ein Tisch mit einem Tuch darüber.
Welche Rolle spielt die Alltagswelt für Ihre Arbeiten? War das Alltagsobjekt für diese Arbeit in gewisser Weise der Anlass?
Für mich war es wichtig, etwas, das jeder kennt, in die Kunstwelt zu übertragen. Das Lapidare, das dadurch entsteht, dass die Leute sagen, ah, ein Tisch mit Tischtuch.
Was soll daran nun Kunst sein?
Genau. Dann spielen natürlich auch Erinnerungen mit hinein. Aber diesen literarischen Aspekt nehme ich nicht so wichtig.
Sie vertiefen sozusagen die Erfahrungen, die jeder an Alltagsgegenständen machen könnte, wenn er aufmerksam genug wäre.
Ja. Während meiner Ausbildung zum Fotografen in der Kleinstadt Velbert musste ich Antennen entwickeln, um im einfachsten noch Honig finden zu können. Die Fähigkeit, Dinge und Phänomene förmlich auszusaugen, ist dadurch geschult worden. Und das habe ich später auch für die Kunst nutzen können.
Heinz Liesbrock hat das in Bezug auf die Fotografie einmal die besondere Wirklichkeit der Dinge genannt.
Damit ist noch etwas anderes gemeint. Das bezieht sich auf alles. Nicht nur auf die einfachen Dinge, bei denen es aber interessanter ist. Ein Kronleuchter ist an sich schon überwältigend. Aber ein Tisch mit Tuch wirft zurück auf etwas ganz Elementares.
Man könnte sagen, das Einfache und das Erhabene existieren in Ihren Arbeiten ganz selbstverständlich nebeneinander.
Ja, das tun sie ohnehin. Aber ich muss aufpassen, dass ich das andere nicht geringschätze. Gold und Schmuck ist auch Wirklichkeit. Ich könnte auch damit arbeiten. Nur interessiert es mich aus meiner ganzen Lebenserfahrung heraus nicht so sehr, weil ich in einer sehr einfachen Umgebung aufgewachsen bin.
Können Sie sich erinnern, wann das Interesse oder der Blick für die besondere Wirklichkeit des Einfachen entstanden ist? Gibt es eine Art Schlüsselerlebnis?
Das kam wie von allein. Ich lief mit der Kamera durch die Kleinstadt, in der eigentlich gar nichts passierte, und fotografierte sehr viel Menschen, aber auch Gegenstände oder Szenen. Ich hatte natürlich auch Vorbilder, zum Beispiel den Fotokatalog The Family of Man aus dem Museum of Modern Art. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich eine Baumgruppe fotografiert habe, hinter der ein Haus stand. Dieses Haus sah man kaum hinter den Bäumen. Es schimmerte nur als weiße Fläche hindurch. Dieser Blick nimmt eigentlich schon sehr viel von meiner späteren Arbeit vorweg. Sicher ist, dass es mit der Fotografie anfing.
Sie entwickeln minimalistische Prinzipien weiter, bringen Erzählerisches wieder hinein und machen daraus in gewisser Weise humorvolle Minimal Art.
Die amerikanische Minimal Art wurde mir zu streng. Ich fühlte mich bedrängt durch die gigantischen Gebilde in riesigen Räumen.
Irgendwann ist es der Wohnalltag, der ganz konkret in die Arbeiten Eingang findet. Es waren auch Ihre persönlichen Lebensumstände, oder?
Ich habe das benutzt, was ich sah und erlebte. Zeitlich lässt sich das nicht eins zu eins übertragen. Ich habe immer wieder Ideen aufgezeichnet und irgendwann realisiert. Zum Beispiel kam bei mir Ärger über die ganze Wohnungsmaschinerie hoch.
Ärger darüber, einer konventionellen Ordnung unterworfen zu sein?
Ja, sicher. Ich hatte damals noch einige andere Ideen, die ich nicht realisiert habe. Zum Beispiel, dass man bei seinem Nachbarn das Klo abziehen kann oder mit seinem Nachbarn über einen Spiegel immer in Blickkontakt ist. Konzepte also, die sich gegen die Isolierung wenden.
Auch die umgekippten Möbel von 1971 haben denselben Impetus, sind eine Art anarchistischer Geste, die aber ganz sachte und mit Bedacht ausgeführt wird. Dies erschien mir immer als ein seltsamer Widerspruch, aus dem heraus die Arbeiten erst ihre Spannung beziehen. Ein Widerstand und gleichzeitig der Wille zur Komposition.
Der ursprüngliche und eigentliche provokante Akt war ein umgekippter Stuhl, das war 1971, der fotografisch dokumentiert ist. Als es dann um eine Ausstellung ging, wollte ich eine Inszenierung daraus machen. Es sollte keine Sperrmüllszenerie sein. Das einzelne Möbel sollte als Skulptur da sein. Daher habe ich die Möbel sorgfältig ausgewählt und arrangiert.
Und es wird erst Skulptur, weil es umgekippt ist.
Weil es umgekippt ist, ja. Weil dann plötzlich die reine Form bemerkt wird. Ein Stuhl ist nicht mehr ein Stuhl, sondern Skulptur.
Ich denke gerade an Ihre Papierhaufen. Ein einfacheres Material als geknülltes Papier ist ja kaum denkbar. Fast hat man das Gefühl, der Geist der Arbeit entstehe aus einem fast kindlichen oder trotzigen Impuls heraus. Würden Sie dem zustimmen? Ist das auch eine Art Antigeste?
Nicht so sehr trotzig, etwas provokativ durchaus. Es ging aber vor allem um die Verwandlung der Fläche zu Volumen. Eine bildhauerische Arbeitsweise.
Also eine Art Grundlagenforschung?
Ja, und dann aus 200 Knäueln einen relativ präzisen Kegel formen. Noch eine Transformation.
Und in welcher Weise hat die Konzeptkunst Sie beeinflusst?
Für mich war das Allerwichtigste an der Konzeptkunst, dass man keine Materie braucht, um Kunst zu machen. Dass man eine Idee auf einem Zettel nach Honolulu mit sich tragen konnte. Dass Kunst nicht abhängig war von Galeristen oder Kunstspeditionen. Deshalb behagt mir auch so, was heute im Internet passiert.
Aber bei Ihnen ist es mit ganz wenigen Ausnahmen nie reine Konzeptkunst. Ihre Arbeiten bleiben an die Materie gebunden.
Das ist mein Naturell. Ich bin zu sinnlich, um das aufzugeben. Reine Konzeptkünstler können auch schrecklich trocken sein. Fanatisch.
Entsteht eine Idee für eine Arbeit im Kopf? Oder durch Beobachtung der Dinge? Oder durchdringt sich beides?
Meistens kommt die Idee spontan und blitzschnell. Die zweite Stufe ist die Ausarbeitung oder die Variation. Auch bei der Zeichnung.
Ich würde gerne auf Ihre frühen Ausstellungen zu sprechen kommen, also die Zeit der 1960er Jahre in Düsseldorf. Sie haben Ende 1967 als einer der ersten bei Konrad Fischer ausgestellt, der seine Galerie gerade erst eröffnet hatte.
Ja, unter anderem mit den Ascherhaufen. Er hatte mit Carl André angefangen. Das war ein richtiger Paukenschlag. Es fiel von Anfang an auf, wie viele gute Künstler er um sich sammelte. Das war schon erstaunlich, dass einer, der zuerst Künstler gewesen war, gleich so avantgardistisch und in solcher Qualität einstieg.
Wie haben Sie sich kennengelernt? Wie ist er auf Ihre Arbeiten aufmerksam geworden?
Wir kannten uns schon länger, hatten uns im Kreuzherreneck an der Radinger Straße kennengelernt, wo ich sehr viele Abende verbrachte. Ich habe für ihn ein bisschen fotografiert. Wir kamen gut miteinander aus. Ich schätzte ihn wegen seiner Großzügigkeit und seines Humors. Dann wurde er Galerist, aber er hätte mich natürlich nicht aus Freundschaft ausgestellt, wenn ihm die Arbeiten nicht gefallen hätten.
Er zeigte Dinge, die bis dahin in Düsseldorf nicht zu sehen gewesen waren.
Ja, vor allem amerikanische Kunst. An der Akademie gab es auch eine solche Tendenz. Der amerikanische Einfluss war stärker, als man heute vielleicht meint. Zunächst auch einflussreicher als das Werk von Beuys.
Beuys machte ja damals kaum Ausstellungen, wollte lange auch überhaupt nicht in Galerien ausstellen.
Eben. Man hatte wenig Gelegenheit, Arbeiten von ihm zu sehen. Beuys wirkte aber, wie schon gesagt, umso stärker als Person.
Können Sie sich noch erinnern, wie die ersten Eröffnungen abliefen? Haben Sie damals schon geahnt, dass das eine so bedeutende Galerie werden würde?
Die Galerie hatte schon eine solche Ausstrahlung. Colin Drey lief da in seinem Overall herum. Man sah plötzlich Sachen, die man vorher nur aus Zeitschriften kannte. Das war spannend und man hat die Bedeutung wohl intuitiv gespürt. Konrad Fischer hatte eine eigene Art, mit den Sammlern umzugehen. Der hat nie viele Worte gemacht oder angefangen, die Kunst zu erklären. Das hatte er von Alfred Schmäler gelernt, der höchstens sagte, das ist ein gut Bild. Konrad hatte eine sehr lockere Art. Das Titelbild auf dem ihm gewidmeten Buch Okidoki zeigt ganz gut, wie er war. Das hat den Künstlern gut gefallen. Der war einer von uns.
Und Ihre eigene Ausstellung bei ihm? Haben Sie daran noch Erinnerungen?
Nicht wirklich. Ich weiß nur noch, dass ich sehr aufgeregt war. Die Galerie war sehr klein, nur ein einziger Raum, den ich dicht an dicht völlig zugestellt hatte. Ich wollte halt so viel wie möglich zeigen, ohne Rücksicht auf oder Gespür für den Raum.
War es Ihre erste Einzelausstellung überhaupt?
Nein, es gab vorher noch eine kleine in Fulda, wo ich die ersten Metallskulpturen gezeigt habe. In einem Raum, der sich Galerie Kanalstraße nannte. Naja, mit Galerie Kanalstraße fängt man nicht gerne an in seiner Biografie.
Konrad Fischer war natürlich ein guter Einstieg.
Ja. Ich hatte weitere Ausstellungen bei ihm mit den Möbeln und anderen Objekten. Aber er veränderte sich, wurde immer professioneller und trat auch sehr tough auf. Das konnte für Künstler, die selbst nicht so auftreten wollten, schwierig werden. Er blieb ein großer Idealist, wurde aber mit wachsendem Erfolg auch immer mehr Geschäftsmann.
Wo haben Sie damals gewohnt? Haben Sie nicht mal am Karlsplatz gehaust, in der Toilette?
Ja, unterm Karlsplatz, nicht in der Toilette. Aber der Eingang zum Bunkerkomplex führte an der Toilette vorbei. Ein Makler hatte mir eine der ehemaligen Luftschutzkabinen vermietet. Da wohnte ich ein paar Monate, für 17 Mark im Monat, im Dunkeln. Morgens wurde ich früh durch das Rumpeln der Marktwagen geweckt. Es gab ein Telefon, aber kein Wasser. Ich arbeitete damals als freier Fotograf, da braucht man Wasser. Also ging ich mit einem Eimer mit den entwickelten Fotos in die Herrentoilette des Kinos Kurbelkiste, das auch da unten sein Domizil hatte, und wässerte die Abzüge eine halbe Stunde lang. Wenn jemand hereinkam, ging ich so lange pfeifend raus. Das war schon sehr abenteuerlich. Ich hab's genossen. Ich wusste genau, wie skurril das war. Davon abgesehen hat meine Kunst mich damals vollkommen mit Beschlag belegt. Auch die Anstrengung, das alles herzustellen und zu besorgen. Mir ist völlig unklar, wie ich das alles geschafft habe, diese ganzen Sachen zu bauen und trotzdem jeden Abend in die Kneipe zu gehen.
Ich kenne Fotos aus dem großen Atelier. Da haben Sie aber schon mit Ihrer Frau zusammen gewohnt, oder?
Ja, in der Frankenstraße. Vorher haben wir in Büderich gewohnt, in einem Fabrikgebäude.
Damals entstanden so wichtige Arbeiten wie die Aschehaufen.
Ich erinnere mich an die Ausstellung Prospect in der Kunsthalle Düsseldorf. Das war 1968. Wohin auch die Arte Povera-Künstler mit ihrer Galeristin Eliane Sonnebend kamen, die, als ich meine Asche auf die Sackkarre packte und sie unten in den großen Raum fuhr, von oben schaute und total verblüfft rief, »Oh, what's that?« Giuseppe Pennone, Mario Merz, Giovanni Anselmo, das waren tolle Leute. Eine Verwandtschaft gab es natürlich, aber bei ihnen auch mehr Design, viel Glas. Es war irgendwie schicker. Bei mir war es so richtig Kohlenpott.
Vor allem ist die Arte Povera mythologischer und literarischer, viel stärker inhaltlich orientiert. Dennoch interessant, dass gleichzeitig unabhängig voneinander ähnliches Material in der Kunst auftritt.
Ja, ich hatte vorher nichts von ihnen gesehen und sie von mir sowieso nicht. Das war schon sehr spannend.
Diese Nähe zur Arte Povera hatte ja auch zur Folge, dass die Aschehaufen immer wieder mal fehlinterpretiert wurden. Als Symbol für Vergänglichkeit. Woher kam die Idee, gerade dieses Material zu verwenden?
Ich suchte ein Material, das sich schütten lässt und das dunkel und körnig war. Außerdem interessierte mich die Kombination mit harten oder durchsichtigen Stoffen. Hier gibt es wieder ganz klar einen Einfluss der Minimal Art. Man macht nichts nach, aber bekommt Anregungen, arbeitet an Ideen weiter. Die Art der Povera hat mich nicht zusätzlich beeinflusst. Da ging es um etwas anderes.
Haben Sie Beuys denn als einen guten Lehrer empfunden?
Ich habe damals mit dem Bildhauereistudium begonnen, weil ich meine Zeichnungen in Plastiken umwandeln wollte. Mein Ziel war es, mich nicht vom Professor beeinflussen zu lassen. Ich hatte ja gesehen, dass so viele Studenten ihre Lehrer nachmachten. Das fand ich schrecklich. Beuys ließ mich aber selbstständig arbeiten. Er griff meist nur ein, wenn jemand nicht weiterkam und festhing. Dann hat er auch mal mit der Axt korrigiert. Am Anfang war er ein sehr wilder Lehrer. Er wurde dann aber immer weiser. Ich kann es nicht anders bezeichnen. Ein großer Lehrer. Diese Phase habe ich sehr genossen. Später ging es immer mehr ins Politische. Das hat mich nicht so interessiert. Auch das steinersche Weltbild nicht. Es fiel uns mit der Zeit erst auf, dass Beuys durch Steiner beeinflusst war. Später holte er sich sehr viele Studenten in seine Klasse. Da war meine Studienzeit aber zu Ende und ich musste die große Glucke Kunstakademie verlassen.
Haben Sie denn das Gefühl, für Ihre eigene Lehrtätigkeit etwas von Beuys gelernt zu haben?
Möglicherweise. Ich kann aber nicht sagen, worin genau der Einfluss liegt. Ich habe wohl auch eine pädagogische Ader, kann wesentliche Sachen sehen und bei wesentlichen Punkten weiterhelfen. Korrekturen, das war immer mein Metier. Da fühlte ich mich sehr sicher, eher als in der Theorie. Leider ist es oft so an den Akademien, dass Studenten den Lehrer nachahmen. Ich habe immer versucht, das bei meinen Studenten zu vermeiden und ihnen zu helfen, ihren eigenen Ausdruck zu finden.
Wenn ich noch einmal zu Ihren Anfängen zurückschaue. Sie haben sich irgendwann von Konrad Fischer getrennt. War das eine schwierige Zeit? Und wie ging es dann weiter?
Natürlich kommt der Moment, wo man das Gefühl hat, jetzt bin ich weg vom Fenster. Ich hatte aber gelernt zu warten, geduldig zu sein. Ich habe einfach weitergearbeitet. Die Substanz war da. Es gab andere Galeristen. Bis ich an den Punkt kam, wo ich mich vom Kunstmarkt zurückgezogen habe. Ich war einfach auch dickköpfig. Ich kann ohnehin schlecht mit Chefs umgehen. Ich wollte immer selbstständig sein und bleiben. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass mein Vater im Krieg war und ich mich nie wirklich an einen Vater gewöhnt hatte.
Der rote Stoff ist in gewisser Weise eines Ihrer Markenzeichen geworden.
Das dunkle Rot ist eher ein Zustand für mich als eine Farbe. Ich sehe das nicht wie ein Maler. Der Zustand des Stoffes ist rot. Es ist ein organisches Material. Weiß ist wieder ganz anders.
Die Tatsache, dass Weiß in späteren Arbeiten häufiger auftritt, hat das auch mit einem Rückzug in die Fläche und ins Immaterielle zu tun?
Ja, ich wollte abstrakter werden, deshalb das Weiß. Das hätte ich früher nicht benutzt. Eine Abstraktion, die sich in Richtung des Nichts bewegt.
Ich denke an Ihre frühe Videoarbeit, Objekt zur teilweisen Verdeckung einer Videoszene, 1972 bis 1974, die sehr oft gezeigt wurde. Auch da geht es ums Auslöschen, das als Vorgang ganz direkt erzählt wird. Später wird das Auslöschen sozusagen subtiler, formaler. Aber diesen Moment des Übergangs zur Leere, zum Nichts, gab es doch schon viel früher.
Das stimmt. In den frühen Konzeptarbeiten gibt es diese Tendenz tatsächlich schon. Ich würde es wiederum als Hang zur Transzendenz bezeichnen. Aber früher war ich aggressiver. Meine Kunst ist, wenn man so will, weiser geworden.
Sie haben einmal gesagt, der Künstler zeichne sich vor allem dadurch aus, dass er die Leere aushalten kann, den Zwischenzustand, wenn nichts oder scheinbar nichts passiert.
Ob das für alle Künstler so ist, weiß ich nicht. Aber für mich ist es sehr wichtig. Ich trainiere es sozusagen täglich in der Meditation.
Gilt das nicht auch für die Betrachtung Ihrer Arbeiten, in denen der Raum in gewissem Sinn Leerstellen bekommt? Ich denke etwa an die 14 Klapptafeln von 1977. Schwarz vor Weiß, wie auch bei den Eckenrauten zum Beispiel, hat man das Gefühl, in einen leeren Raum hineinschauen zu können, in einen nicht bestimmbaren Ort. Das Undefinierte ist offensichtlich wichtig für Sie. Das erzeugt auch Beklemmung, weil man in diesem Moment mit sich selbst konfrontiert ist. wie auch bei der Installation, die sie Zwielicht oder auf Französisch Entre Chien et Loup von 1977 genannt haben.
Die beste Situation dafür war in der Hamburger Kunsthalle 1992. Ein großer, dunkler Kuppelraum. Man betrat ihn und sah nichts. Nur eine Art Nähmaschinenlicht weit oben an der Decke. Erst wenn man länger drin blieb, nahm man am anderen Ende des Raumes schemenhaft weitere Personen wahr. Man gewöhnte sich und es entstand so eine seltsame Stimmung. Die Leute flüsterten wie in einer Kirche. Es war schon erstaunlich.
Man kann die Arbeit leider kaum abbilden und sich auch nur schwer vorstellen.
Deshalb würde ich sie auch gern nochmal zeigen. Es ist nicht einfach, einen Raum ganz abzudunkeln, wenn er nicht von vornherein ohne Tageslicht ist. Dieser Pantheon-Raum in Hamburg war natürlich ideal, fast schon zu pathetisch. Vorher hatte ich sie in einer Galerie in Livorno installiert, wo ich immer Angst um den Techniker, Adolfis, der hatte, der ohne jeden Halt oben auf der Leiter herumkletterte und das Lämpchen befestigte.
Diese Zwielichtsituation, geht das zurück auf Erlebnisse, die Sie selbst hatten?
Es gibt Erinnerungen an Kinos. An den Moment, wenn das Licht erlischt und der Film noch nicht angefangen hat. Und in der Natur entsteht im Zwielicht oft eine Stille ohne Lufthauch. In der Dämmerung befindet sich die Natur in einem Zwischenzustand. Dann gleitet sie von einem Zustand zum anderen, so wie der Mensch bei dem Wechsel seiner Bewusstseinszustände, also zwischen Wachen und Schlafen, zwischen Traum und Wachbewusstsein. Da gibt es für kurze Zeit einen Transzendenzzustand. Den haben alle Menschen, nur nehmen sie ihn meistens nicht wahr. Beim Meditieren verlängert oder trainiert man diesen Zustand. Trainieren, das klingt so nach Anstrengung. Man lässt einfach los. Ein völlig einfacher Zustand. Nichts Pathetisches.